Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Über den Tellerrand geschaut, dem Podcast der AKE, der Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung.
Wir sprechen über den Natriumhaushalt. Die bekannteste Natriumverbindung ist ja das Natriumchlorid, das Kochsalz. Genau, bevor wir starten, würde ich Sie gerne beide bitten, sich kurz selbst vorzustellen. Herr Professor Ioannidis.
Mein Name ist Michael Ioannidis und ich bin der Leiter der internistischen Intensiv- und Notfallmedizin an der Medizinischen Universität in Innsbruck.
Mein Name ist Paul Zeins, ich bin Anästhesiologe und Intensivmediziner an der Medizinischen Universität Graz und darf in diesem Zusammenhang natürlich auch Patientinnen und Patienten mit primären Störungen des Natriumstoffwechsels behandeln, aber auch ganz prägend aktiv Natrium und, wie Sie richtig sagen, Kochsalz zuführen und muss wohl oder übel mit den Effekten davon umgehen können.
Herr Professor Ioannidis, vielleicht beginnen wir mit einer Definition. Wann liegt überhaupt eine Hypo- oder eine Hypernatriämie vor und wie äußern sich diese beiden Zustände?
Ja, diese Zustände sind im Wesentlichen definiert durch Abweichungen der Laborwerte von dem Normbereich, und der Normbereich vom Natrium liegt zwischen 130 und 145 Millimol pro Liter. Alles, was drüber ist, wird als Hypernatriämie bezeichnet, und alles, was drunter ist, wird als Hyponatriämie bezeichnet, wobei auch bei den Hyponatriämien, je nach der Stärke der Abweichung, also ob man jetzt unter 120 sind oder noch weiter, man dann auch von unterschiedlichen Ausprägungen der Hyponatriämie. Das Gleiche mit der Hypernatriämie, wenn man deutlich drüber ist, spricht man dann von schwerer Hyponatriämie. Also diese Abweichungen werden auch nochmal unterteilt in schwere Grade. Wichtig ist, dass es ein Laborwert ist, der, man sagt dann Hyper- oder Hyponatriämie, aber das heißt nicht automatisch, wie das Wort dann übersetzt wäre, zu viel oder zu wenig Salz, sondern der Laborwert entsteht durch das Verhältnis von gelöstem Salz zu Wasser. Und wenn ich zum Beispiel eine Hypernatriämie habe, kann das ein zu viel an Salz, aber es kann auch ein zu wenig an Wasser sein.
Und wie unterscheide ich das dann?
Und das ist das Problem, dass man das nicht direkt unterscheiden kann, sondern man kann das nur an der Physiologie bzw. an der Klinik unterscheiden. Weil, also eine gute Frage.
Die Frage ist eine ganz hervorragende, und ich befürchte, dass diese Frage sowohl Generationen von Medizinstudierenden als auch praktizierenden Ärztinnen und Ärzten quält. Wenn Sie die klassischen publizierten Algorithmen zur Abklärung der Hyponatriämie, ich betone das O, anschauen, dann sehen die alle vor, dass man den Flüssigkeitsstatus unterscheiden soll in entweder Euvolem, Hypervolem oder Hypovolem. Das große Problem ist, nirgendwo steht, wie man das denn machen soll. Die Intensivmedizin hat sich sehr lange an einem überaus simplistischen Messparameter orientiert, nämlich am zentralvenösen Druck, und die 2000er Jahre wurden zu guten Teilen damit verbracht, wissenschaftlich zu belegen, wie wertlos der zentralvenöse Druck als Prädiktor des Volumenstatus von Patientinnen und Patienten ist. Neuere Zeiten bringen neuere Technologien, insbesondere die ultrasonografische Untersuchung von Patientinnen und Patienten, aber in Summe wird es immer das Gleiche bleiben. Es ist ein Komposit, genau wie Michael Ioannidis sagt, aus dem klinischen Eindruck, insbesondere was Zeichen der Überfüllung mit Flüssigkeit, das heißt Einlagerung, Ödeme, das Auftreten von Flüssigkeitsansammlungen in theoretischen oder Hohlräumen, wo sonst keine mehr sein sollten, pleurale Ergüsse beispielsweise, oder das Fehlen von Flüssigkeit, da allen voran natürlich klinisch die Exsikkose, also das Stehen von Hautfalten, das offensichtliche Fehlen von Flüssigkeit, erweitert um Messparameter, insbesondere wenn es um kritisch kranke Patientinnen und Patienten geht, wo wahrscheinlich auch, zumindest was die Hypervolemie betrifft, der zentralvenöse Druck einen Mehrwert bringen mag, sowie ultrasonografische Untersuchungen, die mir Teile dessen, was ich vorher schon gesagt habe, vielleicht einfach besser darstellen können. Pleurale Effusionen beispielsweise, auch hepatische Kongestion, und auch ermöglicht den Cava-Diameter und die Kollapsibilität der vor allem inferioren Vena Cava darzustellen, wobei auch deren Wertigkeit sicher diskutiert werden kann und darf, aber realistischerweise wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen wird.
Beim Kreislauf unterscheiden muss zwischen dem Hochdrucksystem und dem Niedrigdrucksystem. Und das Hochdrucksystem ist der Teil zwischen Herzen und den Organen, dafür zuständig ist, dass die Organe ausreichend mit Blut durchblutet werden. Während dem Niederdrucksystem, das ist sozusagen wie ein Puffersystem, wo das Blut, das dann durch die Organe durchgegangen ist oder durchgeflossen ist, dann sozusagen gepoolt wird und dort auch zur Verfügung steht, um das Herz dann wieder im Kreislauf zu füllen. Und dann gibt es eben die zwei wesentlichen Zustandsbilder. Das eine ist, wo dieses Hochdrucksystem unterfüllt ist, dann habe ich einen Volumenmangel, oder? Dann habe ich eine Minderperfusion der Organe, dann ist der Blutdruck schlecht, dann habe ich einen Volumenmangel. Und dann gibt es die andere Situation, wo der Patient offensichtlich Ödeme hat und Ergüsse, dann ist der venöse Teil überfüllt. Und da habe ich diesen Volumenüberschuss. Diese beiden Sachen sind jedoch, also die beiden Kreisläufe hängen zwar zusammen, aber die Zustandsbilder können durchaus unterschiedlich nebeneinander bestehen. Das heißt, der Patient kann Ödeme haben und das Hochdruck-Kreislaufsystem ist trotzdem unterfüllt, zum Beispiel, weil das Herz schlecht pumpt oder weil die Leber schlecht funktioniert und das Hochdrucksystem immer wieder in das Niedrigdrucksystem entleert wird und dadurch sich dort halt viel anstaut. Und auf der anderen Seite kann es dann sein, dass der Patient im Hochdrucksystem und im Niedrigdrucksystem unterfüllt ist, dann hat er einen echten Volumenmangel.
Okay, also wir haben einen leicht festzustellenden Blutparameter mit einer sehr schwierig festzustellenden Frage, warum haben wir diesen Wert? Also ich sehe, wir wollen uns ein Stück weit hier vielleicht, oder?
Ja, ich glaube, man muss bemerken, dass natürlich die Regulation des Natriums, unser Körper möchte ja letztendlich das Natrium in einem gewissen Normalbereich haben. Warum will der Körper das haben? Weil das Natrium und damit auch das verbundene, das Chlorid eigentlich, unser wesentliches Elektrolyt ist, das sozusagen die Osmolarität des Blutes aufrechterhält. Was heißt die Osmolarität? Osmolarität ist die Konzentration an gelösten Teilchen im Blut. Und dieser Wert, der soll ja ist vom Körper durch die Regulation eigentlich in einem gewissen Zielbereich. Und mit dieser Zielbereich würde dann auch dem Normalbereich des Natriums entsprechen. Da gibt es zwei völlig unterschiedliche Regulationssysteme. Eben das eine reguliert primär das Wasser, das ist das über das antidiuretische Hormon. Und das andere Kreislaufsystem ist das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, das reguliert die Menge an Kochsalz, die wir in unseren Körper holen. Und diese beiden Sachen müssen miteinander abgestimmt sein, diese beiden Regulationskreise, sodass das Verhältnis zwischen Natrium und Wasser sich so die Waage hält, dass eben das Natrium im Normbereich bleibt. Und warum sind die Störungen so kompliziert? Weil es kann die Störung in einem der beiden Regulationsmechanismen unabhängig voneinander auftreten. Ich darf Ihnen ein Beispiel sagen, damit wir es vielleicht klar machen. Nehmen wir an, die Wasserregulation ist gestört, also die hormonelle Achse, die dafür sorgt, dass wir das Wasser zurückhalten und das Ganze geschieht über die Niere. Und wir haben plötzlich zum Beispiel nach einem Trauma einen Mangel von diesem Hormon. Dann verlieren wir plötzlich das Wasser über die Niere. Wir haben zwar das Kochsalz zurück, aber das Wasser verlieren wir über die Niere und wir haben im Verhältnis zu wenig Wasser. Und dann haben wir eine Hypernatremie. Das wäre zum Beispiel eine Ursache für eine Hypernatremie.
Darf ich es noch ein bisschen komplizierter machen? Denn Sie haben ja schon herausgehört, die Definition und die Diagnose, wenn Sie so wollen, der Natriumstörung ist eine Blutwertdiagnose. Und das ist genauso. Wir denken und bewegen uns im Wesentlichen im Blut. Das Körperwasser, die Flüssigkeit im Körper ist längst nicht nur auf unser Kreislaufsystem, also auf das Gefäßsystem beschränkt, sondern im Gegenteil, der Anteil dessen, was wir an üblicherweise intravasalen, also im Gefäßsystem aufhältig erwarten, ist ja verschwindend gering im Vergleich zu dem, was intrazellulär und auch im Interstitium aufhältig ist. Problem und gleichzeitig Lösung ist aber, dass diese Kompartimente ja miteinander in Kommunikation stehen. Das heißt, Patientinnen und Patienten können ironischerweise gleichzeitig eine relative Hypovolemie in ihrem Gefäßsystem aufweisen, auf der anderen Seite aber Hypervolem im insgesamten Zustand sein. Ehrlich gestanden ist das bei unseren kritisch kranken Patientinnen und Patienten sogar sehr häufig der Fall. Wenn Sie an die, wenn Sie wollen, Generaldiagnose und die Hauptaufgabe der Intensivmedizin, die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit der schweren Sepsis denken, ist das genau diese Form des vorliegenden Schockbildes. Gar keine absolute Hypovolemie, sondern infolge kapillärer Leckage ein Übertreten von Flüssigkeit nach interstitiell und in weiterer Folge intrazellulär mit Hypovolemie intravasal und Hypervolemie im Gesamtkörper. Wenn Sie jetzt also nur das Blut anschauen, und das ist genau das, worüber wir sprechen, sehen Sie eigentlich ein viel zu kleines Bild. dass ohne diese Gesamteinschätzung von Patientinnen und Patienten weder eine saubere Diagnose noch eine korrekte Behandlung ermöglicht.
Und wie stark diese beiden Systeme sozusagen, wenn man so nennen will, kommunizieren. Dafür gibt es einfach, Sie haben die klinischen Untersuchungsmodalitäten genannt, aber viel mehr hat man nicht zur Hand. Es gibt jetzt keinen angenehmen, einfachen Score, der sagt, okay, den nehme ich zur Hand und jetzt weiß ich ganz genau, wo fehlt es denn?
Das ist leider völlig korrekt. Was vielleicht hin und wieder für die eigene Wahrnehmung ganz positiv ist, ist dieses Beispiel des vermeintlich durchschnittlich 70 Kilogramm schweren Patienten, dieser 70 Kilogramm schweren Patientin, die, das wissen wir, wahrscheinlich schon lange nicht mehr der Norm entspricht, aber irgendwo bei 42 davon, also 42 Kilogramm davon sollten ja durch Wasser bedingt sein. Wenn wir jetzt überlegen, dass ein Liter Wasser ungefähr ein Kilogramm wiegt und unser im Erwachsenenalter normales Intravasalvolumen ungefähr 5 Liter beträgt, sind nur 5 Kilogramm davon eigentlich Gefäßwasser und der Rest ist überall woanders. Also wie viel Kommunikation da eigentlich möglich ist und dann vorgreifend, wenn wir darüber sprechen, was die Gabe von Salz und in Flüssigkeit gelöstem Salz eigentlich bedingt ist, das ist ein großer Brunnen, in dem man diesen Kübel da hineinschüttet. Da kann und wird viel hinüberrinnen. Es gibt schon Ansätze zur Differenzierung. Ich möchte nur einen herausgreifen. Die Pulskonturanalyse beispielsweise ermöglicht ja zumindest eine mathematische Differenzierung zwischen intratorakalem Blutvolumen und intratorakalem Gesamtflüssigkeitsvolumen, sodass man so Ideen hätte. Daraus ergibt sich dann dieser Extravascular Lung Water Index, der theoretisch zumindest hinweisgebend auf die Verteilung dieser Flüssigkeitsvolumina ist. Aber ich betone, es ist A, theoretisch und B, sicher nicht als Einzelparameter heranzuziehen, um die Volumetrie eines Patienten, einer Patientin abschließend beurteilen zu können.
Lässt dann sozusagen der Flüssigkeitshaushalt in der Brusthöhle mehr oder weniger, über den reden wir, lässt er dann auch Schlüsse zu auf den Rest des Körpers? Ich meine, wenn ich dann, dem kann ich ja überall haben.
Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage und greift ein bisschen das auf, was Michael Ioannidis vorher gesagt hat. Wenn wir von in der Brust sprechen, dann meinen wir hauptsächlich die Lungen und das ist ja ungünstigerweise schon wieder eine andere Strombahn, denn gerade das Lungenödem, also die Flüssigkeitseinsammlung intrapulmonal, ist ein, wenn es vor allem um das kardiale Lungenödem geht, eine Folge des Linksherzversagens, also der Stauung in die Lungenstrombahn, die Rückstauung aus dem linken Herz, während das Ödem im Restkörper, wenn Sie so wollen, ein relatives Rechtsherzversagen ist. Und natürlich hat der Mensch nicht zwei Herzen, sondern anatomisch bloß ein Herz, aber die Druckverhältnisse und die Physiologien sind schon deutlich unterschiedlich. Dementsprechend haben Sie völlig recht, lässt beispielsweise das extravaskuläre Lungenwasser sicher keinen abschließenden Rückschluss auf die allein schon Gesamtvolumetrie eines Patienten zu.
Warum ist da die Hypernatriämie oder warum ist da der Natriumhaushalt ein Thema eigentlich? Woher kommt da die angesprochene Hypovolemie im einen System und die Hypervolemie im anderen System?
Wenn Sie gerade dieses Beispiel, diese Situation kann zum Beispiel auftreten, wenn der Patient eine Sepsis entwickelt. In dieser Situation ist es dann so, dass die, banal gesprochen, die Gefäße etwas undichter werden und damit aus dem Hochdruckbereich des Kreislaufes vermehrt Flüssigkeit ins Gewebe austritt. Jetzt fehlt dem Kreislauf sozusagen Flüssigkeit. Der Körper reagiert damit und vor allem die Niere, solange sie noch funktioniert, reagiert damit, dass sie versucht, mehr Flüssigkeit zurückzuhalten. Wir als Ärzte reagieren oder Ärztinnen reagieren damit, dass wir versuchen, Flüssigkeit zu geben, um den Hochdruckkreislauf, der ja jetzt unterfüllt ist, zu stabilisieren. Alles zusammen führt dazu, dass dann insgesamt, sollte der Patient dann einmal stabilisiert sein, zu viel Volumen im Patienten drinnen.
Wie werde ich dieses mehr an Volumen und das mehr Natrium wieder los?
Genau, dieses Volumen, das man verabreicht hat, ist ja im Wesentlichen, sind primär physiologische Elektrolytlösungen, die ja primär aus Natrium und dann ganz vereinfacht gesagt bestehen. Das heißt also, wenn wir das Volumen dann, nachdem der Patient stabilisiert ist, wieder loswerden müssen, müssen wir schauen, dass man Natrium und Wasser los wird. Und machen tut das die Niere. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Niere mehr Wasser und Natrium ausscheidet. Und bewerkstelligen tun wir das mit Medikamenten, mit sogenannten Diuretika, die bewirken, dass vermehrt Salz in Harn ausgeschieden wird, der Wasser mitreißt und damit geht Volumen aus dem Körper wird Volumen aus dem Körper entfernt.
Die potentesten sind ja normalerweise die Schleifendiuretika und am bekanntesten wahrscheinlich das Furosemid, das Lasix. Jetzt haben Sie aber von uns, es wird kompliziert, ich merke schon, weil das betrifft ja natürlich das die Niere, also nicht das hat mit dem ADH ja per se nichts zu tun dann. Das ist die hormonelle Regelung, also Vasopressin. In der Hinleitung, also mit den Schleifendiuretikern, wie der Name schon sagt, geht man in die Schleife und hier wird ja eigentlich ein Transportprotein gehemmt im Endeffekt. Das ist ja also welches System wird dann von den beiden eigentlich gehemmt? Also für das Salz ist das RAS-System zuständig.
Die Salzmenge, die in unserem Körper ist, die wird über das RAS-System reguliert im Wesentlichen. Das Verhältnis von Salz zu Wasser wird über ADH reguliert. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel an, wir machen einen Dauerlauf und wir schwitzen und verlieren Wasser und Salz. Wie reguliert der Körper dagegen? Das heißt, wir bekommen erstens Durst, weil wir einen Volumenmangel haben und das ist das ADH-System. Und das führt dann dazu, dass wir wieder mehr Wasser im Körper zurückhalten. Und da könnte aber das Natrium dann sinken und da muss jetzt das Natrium nachziehen. Der Körper muss dann mehr Natrium zurückholen, dass sich das wieder ausgleicht.
Gehen wir zu den Therapieoptionen, also angefangen von den Diuretika, was haben wir so, oder ja. Vielleicht allgemein, wie therapiert man jetzt die Hypernatremie?
Na, die Hypernatremie, also die Hypervolemie, kann man so nennen. Das Thema, so wie wir es bringen, wirklich sehr schwierig. weil die Hypernatremie, wenn Sie jetzt ganz konkret fragen, wie therapiert man die Hypernatremie, dann ist die Antwort, welche Störung liegt der Hyponatremie zugrunde? Das muss die erste Frage sein. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die antidiuretische Hormonachse, also die Achse, die dafür sorgt, dass wir Wasser zurückhalten und den Natriumspiegel normal halten, dass die gestört ist. Wie kann sowas auftreten? Schädel-Hirntrauma, die ADH-Freisetzung ist gestört, wir haben zu wenig ADH, die Niere verliert praktisch Wasser, das Natrium steigt an. Die andere Variante, ein älterer Patient aus dem Altersheim, der hat keinen Zugang zu freiem Wasser. Der Patient hat Durst, aber kann nicht trinken und trocknet aus. Das heißt, die Niere funktioniert gut und das ADH funktioniert gut. Wir versuchen, alles zurückzuhalten, aber es wird zu wenig Wasser zugeführt. Also haben wir wieder das Verhältnis zu viel Natrium, aber zu wenig Wasser, was wir bräuchten. Daher steigt das Natrium an. Die Behandlung ist völlig unterschiedlich. Also das sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Und die dritte Variante, wie so ein hohes Natrium entstehen kann, ist, wenn wir zum Beispiel bei unseren Intensivpatienten zu viel kochsalzreiche Infusionslösungen geben, dann geben wir im Verhältnis immer etwas zu viel Natrium, dann steigt das Natrium an. Jetzt haben wir also völlig unterschiedliche Patientengruppen. Die haben zu wenig Volumen, dem müssen wir Wasser geben. Der dann kein Wasser trinkt, der braucht Wasser. Der Patient, der zu viel Kochsalz bekommen hat über Infusionen, und dem müssen wir schauen, dass dieses Kochsalz wieder rausgeht, indem man Diuretika gibt.
Passiert das zwangsläufig, dass man zu viel Kochsalz gibt, damit man einfach diesen Elektrolythaushalt und damit man den Patienten stabilisiert? Oder ist es vermeidbar theoretisch? Könnte man sozusagen, keine Ahnung, sowas wie eine natriumarme Infusionstherapie machen?
Das kann man und nicht wenige würden behaupten, das sollte man. Aber lassen Sie uns ein Rechenbeispiel voranschalten. Die normale Serumosmolarität im Menschen soll ungefähr 285 Mosmol pro Kilogramm betragen. An dieser Stelle, Osmolarität mit R ist das Verhältnis besagter osmotisch aktiver Ionen im Vergleich zum Hohlraummaß, also das pro Liter, während die eigentlich sauberere Osmolarität das Verhältnis zum Gefriergewicht angibt. Das heißt, das ist das pro Kilogramm. Ich gebe offen zu, ich werde wahrscheinlich die Begrifflichkeiten hier ein wenig fließend im Austausch verwenden. Sie sagen ja im Großen das Gleiche aus, aber sie sind chemisch nicht ganz dasselbe. Sei es wie seit 285, das ist das, was wir als normal sehen. Dafür gibt es übrigens keine große biologische Rationale, außer es ist so, und in der Tierwelt gibt es Existenz mit ganz anderen normalen Serumosmolaritäten. Der Punkt ist, wenn wir von Kochsalzzufuhr sprechen, würden wir üblicherweise von sogenannter physiologischer Kochsalzlösung sprechen, deren Anwendung im deutschsprachigen Raum längst nicht so ausgeprägt ist, wie sie das weltweit ist. Ironischerweise wird mit physiologischer Kochsalzlösung 0,9%ige Natriumchloridlösung gleichgesetzt, heutzutage zumindest. Das hat auch wenig physiologische Rationale, sondern fußt eigentlich in historischen Tierexperimenten. Der Punkt ist aber, diese sogenannte physiologische Kochsalzlösung alleine hat eine gerechnete Osmolarität von 308 Mosmol pro Liter, denn Sie finden in dieser 0,9%igen Kochsalzlösung 154 Millimol pro Liter Natrium und 154 Millimol pro Liter Chloridionen wieder. Also unabhängig davon, wie viel Sie zuführen, im Vergleich zur normalen Serumkonzentration, wie Michael Ioannidis eingangs gesagt hat, 140 Millimol pro Liter Natrium, ist es immer zu viel eigentlich. Was das Natrium betrifft, ist die Differenz gar nicht so groß. Was ist besonders auffällig, wird sie, was die Chloridkonzentration betrifft, denn die ist ja krude divergent. Wenn wir sagen 110 Millimol pro Liter wäre die Obergrenze für normales Serumchlorid, haben wir da eine Differenz von 44 Millimol pro Liter. Das ist schon heftig und führt zu dem, was man dann allgemein hyperchloremische Azidämie nennt. Das ist vielleicht ein bisschen vorausgefasst, aber ja, man kann weniger anwenden auch. Die halb physiologische Kochsalzlösung wäre 0,45%ige Kochsalzlösung. Das reduziert natürlich deutlich die Natriumzufuhr und geht tatsächlich nachweislich mit höheren abgesetzten Harnportionen einher. Das heißt, diese Fluid Clearance, das Wiederverlieren von Flüssigkeit über, genau wie geschildert worden ist, die Nieren, funktioniert prinzipiell besser mit weniger salzreichen Lösungen, wenn man so wollen. Ich würde ganz ehrlich gestanden sagen, dass insbesondere im deutschsprachigen Raum dieses hauptsächlich aus ökonomischen Gründen verwendete physiologische Kochsalz allerdings ohnehin fast mehr Nischendasein führt. In unserer Praxis werden fast ausschließlich balancierte Vollelektrolytlösungen verwendet. Das heißt, solche, die abgeleitet aus dem Ringerlaktat der Hartmannschen Lösung eigentlich von vornherein eine Konzentration von 140 Millimol pro Liter Natrium aufweisen. Da könnte man sagen, das ist doch super. Das wäre doch genau richtig im Vergleich zum Plasma. Aber jetzt denken Sie auch wieder an die einfache Physiologie zurück. Sie trinken ja auch nicht Salzlösung. Wenn Sie also davon ausgehen, dass man normalen, gesunden Menschen doch anrät, zumindest 2 Liter Wasser am Tag zu sich zu führen, dann meinen wir damit ja auch nicht 2 Liter Salzlösung, sondern schlicht und ergreifend Wasser mit ein paar Elektrolyten drinnen, wenn es Mineralwasser ist, wie das, das gerade vor uns steht. Aber schon diese normale Zufuhr von vermeintlich isotonem und isoionischem ist in Wahrheit eine deutliche Salzbelastung, die sich definitiv reduzieren lässt. In erster Linie lässt sie sich dadurch reduzieren, dass man die Anwendung von solchen parenteralen Infusionslösungen limitiert und die Zufuhr auf natürlichem Wege, soll heißen, die Gabe zum Trinken, wo immer möglich, oder die Gabe von Wasser oder Tee über eine Nasogastralsonde, wie an der Intensivstation üblicher, forciert.
Was ist, wenn man jetzt zum Beispiel, okay, bleiben wir vielleicht fürs einfache Verständnis, wir waren ja beim Ringerlaktat und davon abgeleitet, diese vollwertigeren Lösungen und die nahe dran sind, aber warum gibt man dann 140 Millimol, also warum gibt man nicht ein bisschen weniger, wird das Sinn machen?
Absolut, das ist beispielsweise 0,45%ige Kochsalzlösung, um, wie Sie richtig sagen, beim Einfachen zu bleiben. Je mehr Elektrolyte in der Lösung herumschwimmen, desto komplizierter wird es natürlich. Und eins muss klar sein, wenn man eine Lösung infundieren will, darf diese ja nicht elektrisch geladen sein. Das heißt, die Konzentration der Kationen und die der Anionen muss gleich sein. Gesetz der Elektroneutralität, daher kommt ja bei sogenannter physiologischer Kochsalzlösung dieser hohe Chloridgehalt daher. Irgendwas muss ja an negativ geladenen Ionen für die positiven da sein. Natürlich kann ich davon einfach weniger nehmen. Für die Applikation bedeutet das, ich appliziere eine hypotone Lösung. Das kann, vor allem wenn es zu hypoton wird, zu Lyseeffekten im Gefäß führen. Denken Sie daran, dass in Wahrheit ja die Osmolarität immer in Relation zur Osmolarität von umgebenden Strukturen ist. Da sprechen wir von Tonizität. Da einfach gedacht zum Beispiel die Tonizität zwischen Blutplasma und Erythrozyten. In dem Moment, wo das Blutplasma im Vergleich zu den roten Blutkörperchen deutlich hypoton werden würde, würde es zu einem Flüssigkeitsshift in die roten Blutkörperchen kommen und diese würden, genauso platt gesagt, irgendwann einmal platzen. Und auch in die Gegenrichtung ist das genau der Fall. Das heißt, man kann sich nicht unendlich weit nach unten bewegen. Zumindest aus pädiatrischen Kollektiven ist es auch so, dass die Anwendung von hypotensiven Lösungen mit erhöhten Raten an, ist ja ironisch bei unserem aktuellen Thema, Hyponatremien einhergeht. Das sind hauptsächlich Daten aus Kindern, die eigentlich praktisch ausschließlich Flüssigkeitszufuhr parenteral erhalten haben. Das heißt, die gar keine sonstige Flüssigkeits- und Salzzufuhr, aus welchen Gründen auch immer, bekommen haben oder bekommen konnten. Und wenn ich dann längerfristig hypotensive Lösungen anwende, hypoionisch, muss ich in dem Fall vielleicht addieren, dann wird das selbst auch Komplikationen mit sich bringen. Warum man, weil es wahrscheinlich genau gleich teuer sein müsste, die historisch ältere als physiologische Kochsalzlösung angesehene 0,75%ige Kochsalzlösung nicht mehr verwendet, das kann Ihnen ich nicht beantworten und kann Ihnen, soweit ich weiß, sonst auch niemand beantworten. Das ist nämlich ein klassischer Fall von es war schon immer so.
Kommen wir vielleicht zum Ausblick. Wir haben es angeschnitten, die Theoretiker. Was kann man therapeutisch sonst noch tun? Tut sich da was? Ist vielleicht dann die.
Ja, wir können einmal, damit wir irgendwas Greifbares und Positives auch sagen, wie Michael Ioannidis vorher ausgeführt hat, gibt es Zustände, gibt es Patientinnen und Patientengruppen, wo es zu einem von zentral ausgehenden Mangel am antidiuretischen Hormon kommt, soll heißen dem zentralen Diabetes insipidus. Das ist etwas, wo man relativ klar und greifend sagen kann, die Gabe von Vasopressin-Analoga, das ist in erster Linie Desmopressin, also DDRVP, in dem Kontext ist tatsächlich eine spezifische und wirksame Therapie. Abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt diese Gabe erfolgt, kann sich natürlich schon eine in dem Fall sogar absolute Hypernatremie manifestiert haben, dann ist die DDRVP-Gabe trotzdem mit der Gabe von freiem Wasser zu verbinden. Und wenn der Wasserverlust über die Nieren schon ausgeprägt genug war, dann muss ich das addieren auch. Aber da gibt es eine spezifische Therapie. Vice versa ist auch, wenn eine absolute Hypovolemie, die Exsikkose vorliegt, ist die Gabe von, ja, vermutlich auch wieder freiem Wasser, soweit möglich, auch hier spezifische Therapie. Komplexer würde ich behaupten und vielleicht ein wenig mehr im Fluss wäre der nephrogene Diabetes insipidus. Aber dafür hätten wir glücklicherweise einen Nephrologen da.
Na, weil der nephrogene Diabetes insipidus ist nicht therapierbar in dem Sinne, weil die Niere eben nicht mehr auf das Vasopressin anspricht. Das heißt, was man da nur tun kann, ist sozusagen die Wasserverluste ausgleichen und hoffen, dass die Niere irgendwann mal sich erholt und dann wieder anspricht auf das Hormon. Bei den Hyponatremien gibt es natürlich schon neue Entwicklungen. Bei den Hyponatremien gibt es eigene Medikamente, die die Wasserfreisetzung begünstigen, sogenannte Vaptane. Und die können Krankheitsbilder, die dazu führen, dass die Leute eine Hyponatremie entwickeln und gleichzeitig Ödeme behandeln, wie eben zum Beispiel bei SIADH. Da haben Vaptane den Vorteil, dass sie das Natrium anheben und den Patienten dadurch stabilisieren.
Ich glaube, Sie erkennen schon die großen Veränderungen, die es braucht, sind vor allem Veränderungen in unserem Denken als Behandelnde. Das muss jetzt gar nicht nur im Bereich der Intensivmedizin sein, sondern auch aushäusige Behandlung auf das tatsächliche Achten und Beachten von ausreichender Flüssigkeitszufuhr, um diese absolute Hypovolemie zu vermeiden und umgekehrt, um vor allem die iatrogene, also durch uns selbst ausgelöste Hypernatremie und Hyperchloremie, die Salzvergiftung, wirklich hinanzuhalten. Und das ist durchaus ein Transitionsprozess, der passiert. Sie hören, wie auch auf diesem Symposium mehr und mehr Vorträge, die sehr aktiv dazu animieren, diese von Paul Merrick einmal als iatrogenic saltwater drowning bezeichnete Therapiestrategie in den Hintergrund zu rücken und vielmehr erstens auf sehr kalkulierte und auch limitierte Flüssigkeitszufuhr zu achten und vor allem auf die Flüssigkeitszufuhr per Viam Naturalis. Also weg vom eigentlich aus der Cholera-Behandlung kommenden parenteralen Gabe wieder hin zu dem, wie es eigentlich gedacht ist.
Das ist vielleicht schon ein guter Hinweis auch an die extramorale Versorgung. Kommen wir vielleicht zu den wichtigsten Botschaften, die man aus diesem Themenkreis sozusagen auch nach außen geben kann. Woran muss man denken im Zusammenhang mit dem Natriumhaushalt? Was ist besonders wichtig, um kritische Situationen möglichst hintanzuhalten?
Gerade als Anästhesist und damit per Definition im Krankenhaus Tätiger, würde ich da einwerfen, daran zu denken, dass das, was wir ganz flapsig oft als Wasser bezeichnen, Elektrolytlösungen sind, das alles Salzwasser darstellt. Unabhängig davon, was wir tun, in wie gutem Wissen und Gewissen auch immer, ist immer eine, außer man wendet tatsächlich nur halbphysiologische Kochsalzlösung an, Übersalzung. Egal, was wir tun, das ist in Wahrheit immer zu viel. Realistischerweise sowohl Flüssigkeit als auch Volumen. Das dran denken, das drauf achten und das selbst limitieren, das ist das, was hoffentlich unseren Patientinnen und Patienten Benefit bringt.
Ich glaube, eine wichtige Botschaft ist, dass sowohl die Hypo- als auch die Hypernatremie keine singuläre Störung ist, die man mit einer Intervention behandeln kann, sondern dass es immer Ausdruck einer durch komplexen Regulationsstörungen und man muss herausfinden, was dahinter steckt und damit man diese Störung richtig behandeln kann. Es ist nicht so wie ein Kaliummangel und ich gebe Kalium, ist ein niedriges Natrium, nicht ein Natriummangel und ich gebe einfach Natrium. Genauso ist ein hohes Natrium, nicht einfach ein zu viel Natrium und ich bringe das irgendwie raus. Sondern eben, das ist das, diese Balance zwischen zwei oder mehreren unterschiedlichen Regulationssystemen und wir müssen herausfinden, welche Achse gestört ist, bevor wir es behandeln.
Heute haben wir da schon gesehen, dass es wirklich dieser Spruch, man soll quasi nicht das Labor nicht behandeln, sondern den Patienten. Der hat schon was für sich. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben, diese wesentlichen Dinge mit uns geteilt haben.
Ja, danke für die Gelegenheit, hier mit Ihnen zu sprechen.
Und danke fürs Zuhören an alle, die das tun.